Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. So steht es in Offenbarung 14 in der ersten Engelsbotschaft. Wie kann man ein Leben führen, das Gott fürchtet und ihm die Ehre gibt? Und was ist das Mittel, um zu überwinden? Um dieses Thema soll es heute gehen. Wir wünschen Ihnen, dass dieser Podcast eine Bereicherung für Sie ist. Gute Gedanken!
Ich grüße alle ganz herzlich, die sich zu unserem Bibelgespräch zugeschaltet haben. Wir sind hier zusammen mit Yvonne Seidel, Carsten Reinhold, Jonathan Laguno, Bojan Gudina und mit mir, Luise Schneeweiß. Und wir wollen darüber nachdenken, was es heißt, wenn in Offenbarung 14, Vers 7 steht, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Ich bin schon gespannt, was dabei rauskommen wird. Und wir wollen unser Gespräch noch unter ein Gebet, unter den Segen Gottes stellen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns auch für unsere Zeit wertvolle Botschaften in der Bibel übermittelt hast. Wir wollen diese auch gerne besser erfassen, noch tiefer verstehen, um dir auch wirklich mit unserem Leben die Ehre zu geben. Bitte sei du bei uns und schenk uns auch deinen Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Man nennt diesen Teil, den wir heute studieren, ja auch diese drei Engelsbotschaften. Und wir sind in dieser ersten Botschaft. Vielleicht können wir noch mal kurz wiederholen. Was hat es mit diesen Botschaften auf sich? In welchem Zusammenhang stehen die eigentlich in der Bibel? Wir sind in Offenbarung 14 und ab Vers 6 ging das ja los, dass da ein Engel durch den Himmel fliegt und ein ewiges Evangelium verkündet. In welchem Zusammenhang steht dieser Text?
Wenn ich mir so ein bisschen die Offenbarung ihrer, wenn man so will, literarischen Struktur anschaue, also wie quasi Johannes das Ganze aufgebaut hat, dann merke ich hier, dass ich hier mich im Zentrum befinde und mit Kapitel 12 und 13 vorher schon was passiert ist in diesem Zentrum. Im Kapitel 12 wird darauf gezeigt, dass es einen Kampf gibt, der nicht einfach nur auf der Erde stattfindet, sondern das Gute gegen das Böse, Gott gegen Satan letztlich. Und in 13 wird beschrieben, was da Satan so alles treibt. Und interessanterweise ist in Kapitel 13, Vers 7 auch dieselbe Zielgruppe angesprochen, an die jetzt auch diese Botschaft ergeht. Das heißt, ein Stück weit wirkt das für mich wie so ein Gegenüberstellen. Schauen wir mal, was Satan so hat. Wie spielt er quasi sein Spiel? Mit was für Methoden? Was will er? Und dann aber auch fairerweise natürlich, was möchte Gott? Wie spielt er sein Spiel? Und dann komme ich eben auch zu diesen drei Botschaften hier.
Ja. Ich glaube auch, wenn wir dann weitergehen, Kapitel 14, dass uns gezeigt wird, eine Szene Berg Zion, der oft im Alten Testament dargestellt wird, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und im Neuen Testament, vorher sehen wir es zum Schluss bei Hebräer 12, ihr seid gekommen durch den Glauben zum Berg Zion. Und jetzt sind die 144.000 und sie singen ein neues Lied vor dem Thron, die von der Erde erkauft sind, also ganz, ganz viele. Und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Ja, das heißt, wenn wir das auf uns beziehen würden, wir folgen dem Lamm, wo es geht, von dieser Erde. Ja, und jetzt sehen wir, wo das Lamm bzw. was es macht. Jetzt kommt eine Botschaft über die Engel. Ja, und das hat ja was mit uns zu tun. Also von oben her kommt die Botschaft für diese Welt. Aber wir dürfen das wissen, wenn wir Gottes Volk sind. Wir folgen ihm ja. Das ist ja das Schöne. Ja, für uns ist die Offenbarung nicht ein verschlossenes Buch, sondern wir folgen ihm, wo er geht und was er tun wird. Also es ist total schön eingeleitet. Aus der himmlischen Perspektive gehen wir jetzt hier in die Endzeit rein, in die letzten drei Botschaften.
Mhm. Ja, ganz gut. Und Endzeit ja deshalb auch, weil direkt danach die Wiederkunft Jesu geschildert wird. Und ich finde das eben so schön. Du hast den Vergleich gebracht mit Kapitel 13, ja? Wir lesen in Kapitel 13, Vers 14, wie arbeitet der Teufel? Durch Verführung. Aber Gott ist ganz anders. Er sagt, passt auf, das ist meine Warnungsbotschaft, denn das und das wird passieren. Ich möchte euch retten, ich will euch nicht verführen. Ich spiele mit offenen Karten. Und das ist für mich so die Dreiengelsbotschaft, wo Gottes letzter Appell nochmal kommt. Bitte unterwerft euch doch nicht dem, der euch verführen möchte. Ich lege euch das offen da, damit ihr das verstehen könnt. Aber wendet euch doch zu mir.
Ja, diese drei Engel haben den Aufruf zur letzten Entscheidung. Jetzt gibt es nur noch schwarz oder weiß, keine anderen Schattierungen mehr, eben nur noch diese zwei Seiten. Und die werden dann eben auch im späteren Verlauf von Offenbarung 14 klar beschrieben. Da gibt es diese Weizenernte, die Menschen, die zu Gott gehören, und dann eben auch das Treten der Kälter des Zornes Gottes, ja, für die Menschen, die eben auf der anderen Seite stehen. Und es gibt eben nur noch schwarz oder weiß. Und die drei Engel fordern eben dazu auf, diese Entscheidung ganz bewusst zu treffen.
Dankeschön. Ich glaube, das hilft uns, einfach zu verstehen, worüber wir hier auch sprechen. Und wir werden diesen ersten Engel jetzt lesen, und zwar in Vers 7, was er sagt. Und ja, ich lese das hier mal vor. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wir werden uns heute auf die ersten zwei Imperative hier auch begrenzen, weil in den kommenden Wochen das noch weiter vertieft werden soll. Also fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Im Griechischen steht hier das Verb phobeo. Und ich nenne das nur deshalb, weil wir alle schon mal davon was gehört haben in der Phobie. Eine Phobie ist ja wirklich was Negatives. Man möchte das lieber nicht haben oder davon frei werden. Aber wie versteht ihr dieses Fürchten hier? Fürchtet Gott? Ist das eine Phobie vor Gott?
Interessant, dass sogar in der Medizin oder Psychotherapie unterschieden wird zwischen Angststörungen und Phobien. Phobien sind immer konkretisierte Ängste, also auf etwas, wo ich weiß, wovor ich Angst habe. Und hier interessanterweise wird gesagt, das Gericht auch. Ja? Also erstmal hört sich's nicht so toll an, ja, wenn wir jetzt nicht weiter vertiefen und die Gruppierungen aufteilen. Ja, und ich glaube auch nicht nur, dass es Ehrfurcht ist, wie manchmal gesagt wird, weil der Sünder ohne Gott ist nicht nur Ehrfurcht. Als Adam gesündigt hatte, hat er sich versteckt, und Eva.
Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Wir sehen es auch bei Propheten bis hin zu Johannes selbst, der einfach dem verherrlichten Gott begegnet. Und die ganz automatische Reaktion ist Furcht an der Stelle. Und das heißt nicht, dass Gott es will unbedingt, dass der Mensch Angst hat, aber er hat es einfach, weil eben die Heiligkeit auf die Sündhaftigkeit des Menschen trifft. Ja, ein ganz krasses Beispiel ist Jesaja Kapitel 6, wo Jesaja einfach diese Visionen sieht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und er sagt einfach: Wer bin ich, ja? Und wer ist mein Volk hier, ja? Wir haben unreine Lippen, wir vergehen hier in dieser Situation. Und das heißt, der Mensch ist in der Situation immer darauf angewiesen, dass Gott die Initiative ergreift und der Handelnde ist und ihm den Grund zur Furcht wegnimmt. Ja, wir haben fast 100-mal in der Bibel die Aussage: Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Immer wieder diese göttliche Antwort darauf, das finde ich sehr, sehr ermutigend. Aber da ist so eine gewisse Spannung drin eben. Ja. Auf der anderen Seite haben wir eben auch beispielsweise in 5. Mose 10, Vers 12, diese Aufforderung: Ja, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du den Herrn dein Gott fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst? Ja, wo sich uns eigentlich schon so ein bisschen was in uns was sträubt, weil wir einfach sagen, Furcht und Liebe passt nicht zusammen. Ja, siehe 1. Johannes Kapitel 4. Aber hier wird es praktisch in einem Atemzug genannt, auch so im 5. Mose Kapitel 10. Also das heißt, es ist sehr, sehr vielschichtig, so dieser Begriff Furcht.
Also eine Furcht, die Liebe trotzdem nicht ausschließt. Ja? Habt ihr noch weitere Gedanken dazu?
Ja, also das ist ja, ich weiß nicht, ich habe schon sehr oft Diskussionen darüber gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob eben Angst oder Ehrfurcht oder und so weiter. Und ich denke mir, eine gewisse Furcht, die eben mit Liebe gepaart ist, auch wenn das so schwierig ist zu verstehen, ja, mit vollkommener Liebe treibt die Furcht aus, aber eine gewisse Furcht schützt uns auch, Dinge zu tun, die uns schaden würden. Und da denke ich einfach an die Erziehung von Kindern. Also ich habe meine Eltern geliebt und ich habe gewusst, sie lieben mich über alles. Aber ich hätte mich manche Dinge nicht getraut zu tun. Ich hätte mich nicht getraut, ihnen unter die Augen zu treten, wenn ich irgendwas dann hätte, ja? Irgendwas ausprobiert hätte, was andere so locker leicht ausprobieren in ihren Jugendjahren. Und ich bin dankbar, dass ich diese Art von Furcht hatte, und das ist jetzt nicht unbedingt Ehrfurcht, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, ja, aber es ist schwierig zu beschreiben.
Habt ihr da noch Synonyme dafür, wie man das vielleicht noch, oder was du deinen Eltern gegenüber empfunden hast?
Ja, es andere hat schon Worte? Mit Respekt auch zu tun. Sehr viel, glaube ich, mit Respekt. Respekt beinhaltet auch ein bisschen Furcht, finde ich. Wenn ich vom Direktor Respekt habe, ja, jeder möchte nicht vom Direktor geholt werden und dort in seiner Direktion sitzen müssen, weil der Lehrer nicht mehr zurechtkommt. Also, schon, es hängt sehr stark zusammen, ja.
Ich denke, es geht natürlich aber auch um die Sünde. Wir als wir Sünder waren, was sollen wir haben als Furcht vor dem allmächtigen Gott? Wir müssen sterben, ja, als Sünder. Und das ist nicht nur Ehrfurcht, ja. Aber wir müssen auch die Dynamik zwischen diesen zwei Polen reinbringen. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Das ist noch nicht das Ende. Das ist der Anfang, ja.
Und gerade auch, weil, eben im erwähnten Johannesbrief die Liebe die Furcht austreibt, merkt man, dass da eine Entwicklung ist. Und ich glaube, das ist eine spannende Sache zu beobachten, dadurch, dass im Prinzip, ja, wenn wir Adam und Eva gleich mitnehmen, ab Sündenfall, wir in einer Realität groß geworden sind, die sich zwar in den Lebenssituationen unterscheidet, aber in einem ja fast schon eine Art Zustand dann doch gleich ist, und zwar genau das angesprochen wurde, wie so eine Art Reflex, dann kommt jetzt Gott rein, quasi wie so ein überhelles Licht, und ich habe die Sonnenbrille halt nicht auf, weil ich sie mal verloren habe, oder meine Augen haben diese Fähigkeit nicht zu adaptieren. Und der erste Reflex ist, boah, das ist mir zu hell. Und gleichzeitig möchte Gott diese Nähe. Und ich finde es spannend, dass wenn ich, weil wir ja die Bibel glücklicherweise so in dieser gebundenen Form haben, quasi von Anfang an jetzt bis zum letzten Buch der Bibel gekommen bin, ich schon eine ganze Menge mitbekommen habe, wie Gott ist. Wie dieser Gott ist, wo jetzt gesagt wird, gerade auch in Verbindung mit Vers 6, der ein ewiges Evangelium hat oder eine ewig gültige gute Botschaft. Da merkt man, wie so über die Bibel selbst diese Spannung da ist. Sie wird wahrgenommen, das ist okay. Aber dann merkt Gott, okay, jetzt versuchen wir da mal wieder in ruhige Gewässer zu kommen. Und das kann durchaus manchmal einfach mit Furcht beginnen, dann zu Respekt führen und dann zu einer Bekanntschaft mit Gott, die die Furcht austreibt.
Übrigens, dieser Vers, auf den wir hier immer anspielen, der steht in 1. Johannes 4, Vers 18, falls denn jemand nachlesen möchte.
Und dann zu einer tiefen Liebesbeziehung, ja? Mhm. Ich wollte noch was sagen, weil zuerst haben wir immer gesagt, das passiert, wenn wir uns als Sünder vor dem ganz heiligen Gott sehen oder dem verherrlichten Jesus, ja, dem Johannes begegnet ist. Aber es war bei Petrus genauso, und da stand Jesus vor ihm nicht in der verherrlichten Form nach dem Fischfang, ja? Und er sagt auch, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also ich glaube, dass wir auch immer wieder so eine Gotteserkenntnis, so eine Tiefe brauchen von dieser Heiligkeit Gottes, die uns vielleicht in dem Moment wieder ein bisschen fürchten lässt, aber die uns dann einfach, was macht Jesus? Er hebt ihn hoch und sagt, komm und werd Menschenfischer und arbeit mit mir zusammen. Und ja, wahrscheinlich ist das gut. Wir brauchen immer wieder solche Erlebnisse, damit wir dieses richtige Verhältnis haben.
Ich würde sagen, ja und nein. Ja. Denn als er nur geredet hat, ja, da hat Petrus ja noch nicht diese Reaktion gehabt. Aber dann in dem Moment, wo er merkt, dieser Zimmermann, der eigentlich keine Ahnung von Fischen haben kann, ja, der sorgt auf einmal dafür, dass ich den Fang meines Lebens mache. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wer ist dieser Mann? Ja? Und das ist ja eine Frage, die wir auch öfters finden von den Jüngern. Ja? Auch beispielsweise, als Jesus den Sturm stillt. Wer ist es eigentlich? Wer ist es? Also eigentlich würden wir ja meinen, sie kennen ihn schon, ja, sie wissen, er heißt Jesus, aber dann kommen sie auf einmal zu einer tieferen Erkenntnis, der ist mehr, als wir gedacht haben bisher, ja, der Messias, aber das muss Gott sein, das muss der Schöpfer sein. Nur der Schöpfer ist in der Lage, dass ihm die Fische so gehorchen, dass die plötzlich alle ins Netz gehen, ja. Und an der Stelle spürt Petrus, wenn das wirklich der Schöpfer der Welt ist, der Gott des Universums, dann ist mir das zu heiß. Ja, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.
Aber ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, so im Alltag, das immer wieder zu vergessen, wer der eigentlich ist, zu dem wir beten, den wir in unser Leben einlassen. Ja, diese, ich weiß nicht, das ist so die Gefahr bei uns Menschen, oder? Wenn es so persönlich wird und beziehungsmäßig und Freundschaft, dann stellen wir uns manchmal auf die gleiche Ebene.
Und Petrus ging es ja auch so, Yvonne. Ja. Ja, ein bisschen später sagt er, sag mal, ich weiß es besser als du. Ja, ja, genau. Das widerfahre dir nur nicht. Ja, also das stimmt. Ja, dass wir einfach manchmal, und das ist schon so eine Spannung auch in unserer Gottesbeziehung. Ja, wir würden es vielleicht sagen hier mit theologischen Begriffen zwischen dem transzendenten und dem immanenten Gott. Ja, beides ist wichtig. Ja. Wir brauchen da eine Ausgewogenheit. Und manchmal eben, wenn Gott zu sehr derjenige ist, der einfach als unser Freund eben mit uns auf dem Sofa sitzt, dann gerät uns das aus den Augen heraus. Mhm.
Ja, ich habe mich gefragt, ob es in unserer Gesellschaft und Kultur überhaupt Dinge gibt, vor denen Menschen Ehrfurcht haben. Fallen euch da Sachen ein, wo das eigentlich im Umfeld, das wir haben, eine Rolle spielt?
Also du meinst jetzt Ehrfurcht und nicht Furcht?
Ja, Angst können wir uns, glaube ich, auch viele Dinge vorstellen, aber jetzt mehr so ein, im positiven Sinne, so ein Staunen, eine Ehrfurcht.
Ich weiß nicht, dadurch, dass wir so die Nähe zu den Bergen hier haben, da habe ich das immer wieder selbst erlebt, aber auch bei anderen, wenn ich mal am Berg war, immer wieder festgestellt, dass da Leute am Gipfelkreuz sitzen, entweder hochgewandert oder einen Klettersteig gegangen und die sitzen da, die müssen noch nicht mal gläubig gewesen sein, aber die sitzen und denken sich, was? Mhm. Mhm. Die schauen da runter, schauen da hoch, vielleicht war es nur ein 1600 Meter hoher Gipfel, jetzt nicht das höchste, was es hier in der Gegend gibt. Die sitzen und denken sich, Sprachlosigkeit, ja. Ehrfurcht auch, mhm. Was glaube ich auch gesund ist, weil wenn ich ohne Ehrfurcht oder Furcht generell an den Berg gehe oder auch ins Meer, dann macht mich das sorglos und dann werde ich eben nicht aufmerksam auf das, was es jetzt zu tun gibt. Mhm. Aber in den Bergen habe ich es gesehen.
Mhm. Wenn dann ein Gewitter noch kommt, mhm. dann merkt man, dann potenziert sich das. Ne? Mhm. Wie klein wir dann und wie vorsichtig und wie gefährlich und was für eine Macht.
Mhm. Also ich habe das schon beobachtet bei Menschen im Kreissaal, wenn ein Baby auf die Welt kam. Aber das ist ganz unterschiedlich. Ja? Manche reagieren mit Ehrfurcht und für andere ist es einfach das Produkt, das halt entsteht. Ja? Mhm. Aber eigentlich, wenn man sieht, dass hier 5 Finger dran sind und 5 Zehen an jedem Fuß, dann
macht das ehrfürchtig.
Macht das sehr ehrfürchtig, ja.
Also da gibt es vielleicht auch Anknüpfungspunkte, wie wir Menschen auch das nahebringen können, wie wir über Gott denken, weil sie auch in ihrem Leben vielleicht Dinge erfahren, auch wenn es wenige sind, wo sie diese Momente der Ehrfurcht haben, ja, oder des Staunens. Ja,
ja. Ich habe mal eine Umfrage gemacht bei jungen Leuten, wo sie Gott begegnet sind und das waren wirklich die meisten auch so, entweder so in der Natur mit diesem Sturm und Gewitter, Gebirge oder Himmel, Sternenhimmel. Ne? Was David auch sagt, wenn ich sehe dieses Wunder, ja, was ist der Mensch? Ne? Weil man sieht was viel Größeres, jetzt von den Dimensionen her alleine. Ne?
Wir können uns noch ein paar Bibeltexte anschauen, wo wir vielleicht auch noch diesen Gedanken der Furcht Gottes vertiefen können. Das eine ist in Prediger 12, Verse 13 und 14. Vielleicht können wir dort mal hingehen. Es klingt nämlich ganz ähnlich, ne, wie der Offenbarung. Prediger 12, Verse 13 und 14. Wer es hat, kann mal vorlesen. Vielleicht Carsten.
Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse.
Welche Parallelen erkennt ihr hier zu dem Text, den wir studieren aus der Offenbarung?
Ich finde es spannend, dass hier zwei Dinge passieren. Zum einen, fürchte Gott. Das ist erstmal, das macht was mit meiner Perspektive, meinem Blick auf Gott. Und gleichzeitig habe ich in beiden Fällen Offenbarung und hier auch eine Aktion, die danach kommt. Mhm. Nicht dieselben Begriffe, aber da geht es nicht einfach nur um, oh ja, Gott, wow. Sondern da scheint automatisch etwas zu folgen, was in die Praxis geht. Mhm. Scheinbar unausweichlich.
Und die Frage ist ja schon, ob es nicht doch ähnlich ist.
Wo würdest du da eine Parallele herstellen? Oder?
Ja, halte seine Gebote. Mhm. Oder gib ihm die Ehre. Ich denke, wir werden dann nachher noch darüber sprechen, was das heißt, ihm die Ehre zu geben. Aber das ist eine Möglichkeit, ihn zu ehren. Mhm. Du hast ja gefragt nach Gemeinsamkeiten. Bei mir steht danach, denn das soll jeder Mensch tun. Also das ist auch etwas, was sich an alle Nationen und Stämme und Sprachen richtet.
Mhm. Ja, erstaunliche Parallelen hier.
Und
ne?
Die Begründung ist eben beides mal das Gericht. Ja,
das auch Gericht das
wird
noch.
Nicht nur erwähnt, sondern auch wirklich mit diesem Denn. Ja. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Mhm.
Nehmt ihr hier noch was raus, zusätzlich für unser Verständnis davon, was es heißt, Gott zu fürchten?
Also hier, wenn wir lesen, die letzten Worte, ein Gericht über alles Verborgene. Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass unser Verborgenes gesehen wird. Ja? Manche Menschen noch weniger. Ja? Das ist uns nicht angenehm. Wir wollen es verstecken, wenn es geht. Auch wenn wir bereut haben und so weiter. Ja? Das ist ja dann ein anderes Thema. Aber wer will das? Wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Wir wissen ja vom Johannesevangelium später, wie Jesus begründet, warum sie nicht annehmen. Weil wenn das Licht kommt und ich in Finsternis lebe, dann hasse ich das Licht. Ein Gericht wird das Licht kommen. Alles wird ans Licht kommen. Mhm. Also erstmal natürlich die es nur verstecken und ein Doppelleben führen, in welcher Form auch immer, die haben Grund, Angst zu haben, weil jetzt wird alles auffliegen.
So, wenn ich ein bisschen durch meine Markierungen, Notizen, die ich jetzt mittlerweile hier in dem Predigerbuch gemacht habe, durchschaue, finde ich es spannend, dass der Prediger verschiedene Themen anspricht, aber im Kern überlegt er sich, was bringt mir im Leben wirklich was? Also wenn ich jetzt mal ganz reduziere. So am Ende des Tages, wenn ich jetzt einen Plan erstellen sollte, der anderen helfen sollte, was aus ihrem Leben zu machen, was ihnen gut tut, fragt er sich ständig alles möglich. Und man merkt schon, der König Salomo, der hatte das nötige Bargeld auf dem Konto, um sich einiges anzuschauen. Und er hat einige Dinge durch und kommt zu dem Fazit, hat mir nichts gebracht. Mhm. Maximal kurze Freude und danach noch mehr Leid. Und dann kommt er am Ende zu dieser schon fast reduzierten oder sehr kurzen Zusammenfassung und denkt sich, na gut, also wenn du mich fragst, nachdem ich alles erlebt habe, habe ich festgestellt, das, was dir wirklich was im Leben bringt, sagt dir, fürchte Gott und halte seine Gebote, oder mit anderen Worten, hör auf das, wie Gott sich Leben vorstellt, Beziehungen vorstellt, mit ihm, untereinander. Und das kommt von jemandem, der quasi das ganze Spiel durchgespielt hat. Ja. Der ist am Ende Level 100 angekommen und sagt dir, okay.
Die Hauptsumme ist das.
Mhm. Interessant, ne? Diese Hauptsumme, summa summarum, was am Ende rauskommt. Ich kenne nur noch einen Text, der was Ähnliches sagt in der Bibel, und das in Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, wir haben einen hohen Priester, ja, und das zusammen, die Angst, da haben wir ähnlich vorher wie mit 1. Johannes, ne? Fürchtet und die vollkommene Furcht treibt aus. Wir haben einen hohen Priester, oh, wie gut. Dass wir den haben. Ja. Weil hier sieht schlecht aus ohne hohen Priester. Ja? Egal wie wir leben, ja? Wir haben Schuld angesammelt, jeder Mensch. Ja?
Vielleicht noch eins, weil du gesagt hast, sagt uns das, was überfürchtet Gott. Es kommt schon raus, bei beiden Stellen, was fürchte ich denn? Ich fürchte etwas in dem Zusammenhang, was über mir steht oder jemanden, der über mir steht. Das ist nicht eine Furcht, die man vielleicht vor Menschen hat, ja, wo alles auf einer Ebene ist. Denn das ist eine Ebene, in die können wir nicht eindringen, ja, dieses Verborgene. Das ist nur Gott offenbar. Und das ist aber auch eine Begründung dafür, warum wir eben Gott fürchten sollen. Denn er steht über allem. Es ist eine Autorität über uns.
Ja. Das passt sehr gut zu dem, wenn man jetzt studieren würde, eine Offenbarung, wo überall dieses Gottfürchten dort vorkommt. Wir werden jetzt vielleicht nicht jeden Text davon lesen, aber ich lese nur mal exemplarisch einen. Offenbarung 15, Vers 4. Da heißt es dann, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Passt zu dem, was wir gesagt haben, dass es oft mit dem Gericht Gottes, auch mit seinem gerechten Urteil zu tun hat, das auch diese Ehrfurcht hervorruft, seine Heiligkeit, auch diese Anerkenntnis seines gerechten Wesens.
Aber da ist schon jetzt etwas auffällig. Diese drei Stellen, die wir jetzt gelesen haben, im Prediger, Offenbarung 14, Offenbarung 15, ist wieder so, es kommt immer irgendwas noch danach, fürchtet Gott und, ja? Jetzt heißt hier, wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen verherrlichen? Das sind alles Dinge, die da folgen, die nicht so negativ sind. Wir, wenn wir etwas fürchten, dann sind wir wie gelähmt und wir können nichts mehr tun. Das ist hier nicht der Ansatz. Vielleicht hilft uns das, dieses Fürchten noch zu verstehen. Ja? Weil wenn ich Gott fürchte und damit seinen Namen verherrliche oder ihm gehorche, oder ihm die Ehre gebe, dann sind diese zweiten Begriffe eigentlich durchwegs positiv. Ja? Also dieses Fürchten Dankeschön, muss ja, auch irgendwie positiv gesehen werden.
Und ich möchte jetzt auch noch auf einen anderen Text zu sprechen kommen. Der hat mich in diesem Zusammenhang sehr beeindruckt. Gehen wir mal in 1. Mose 22, Vers 12. Ich glaube, der ist auch sehr wertvoll hier. 1. Mose 22, Vers 12. Das ist die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn Isaak zum Opfer darbringen soll. Und der Engel dann eingreift. Wer kann mal lesen, Offenbarung 1. Mose 22, Vers 12, bitte.
Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, den einzigen, mir nicht vorenthalten hast.
Welche Dimension von Gottes Furcht erkennt ihr in diesem Text?
Das ist ja spannend, ne? Wenn man jetzt wieder nimmt, was kommt danach?
Ja.
Okay, ja, wie war das nochmal hier? Du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. So, ja? Das ist natürlich schon sehr, sehr radikal, aber da kommt eben gerade diese Hingabe zum Ausdruck, ja? Die wirklich ultimative Hingabe. Und die kann nur immer eine Antwort sein. Mhm. Auch im 1. Johannes 4, ja, nach diesem Vers 18, den wir schon zitiert haben, steht ja der Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, wer ist dieser Gott, dass ich dazu bereit bin? Der reiche junge Mann hat es nicht verstanden, wen er hier fragt. Wer dieser Rabbi ist, den er hier fragt. Als Jesus ihm sagt, gib alles. Ja, bei ihm war es dann halt nicht der einzige Sohn, sondern sein ganzer Besitz, aber 100%. Er geht traurig weg. Er hat nicht wirklich gesehen, was Jesus für ihn tut, getan hat, tun will. Ja, wer er ist. Ja. Und das ist so die Herausforderung, ja. Und Abraham hier hat einfach an dieser Stelle, und das finde ich so diese ganz krasse Entscheidung, er muss ja hier diese Entscheidung treffen, vertraue ich auf den Gott, der die Verheißung gibt, oder vertraue ich auf das Kind der Verheißung? Mhm. Und das ist wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung, ja, das wieder loszulassen, worauf er 25 Jahre gewartet hat. Und er ist aber an der Stelle dazu bereit. Und wir wissen ja aus dem Hebräerbrief, dann Hebräer 11, weil er vertraut hat. Weil er vertraut hat, dass Gott selbst dann, wenn sein eigener Sohn tot ist, in der Lage ist, ihn wieder lebendig zu machen. Eine Sache, die es vorher noch nie gegeben hat. Also das heißt, er ist ultimativ bereit, sich Gott anzuvertrauen, weil er ihm alles zutraut. Und dadurch ist er bereit, auch ihn zu fürchten. Ja, also das ist spannend, wenn man das vielleicht so fürchten und absolute Hingabe so in einen Atemzug auch mit aufnimmt.
Das heißt, das ganze Bild hilft uns dann, das historische Bild auch, Gott auch diese Art von Furcht zu geben. Ja, weil er hat gewusst, das wird nur eine kleine Trennung, wenn Gott ihn wegnimmt. Er kann ihn auferwecken. Das haben wir auch im Prediger auch. Interessant, der Prediger sehen wir oft nur negativ, ja, das Gericht. Aber wenn wir genau lesen, schon in Kapitel 1, Vers 11 und dann weiter, was war sein Problem immer wieder? Und das ist wie ein Refrain, denn es gibt keine Erinnerung an das Frühere, das Künftige, das sein wird. Auch an sie wird man sich nicht erinnern. Auch diese Generation wird weg sein und so. Alles wird weg sein. Und jetzt fürchtet Gott, es gibt für alles sein Gericht, nichts wird vergessen. Alles wird wieder rausgeholt. Jetzt auch das Gute, das, unsere Sehnsüchte und unser Willen nach Leben, ja, also die verloren sind, auf die man vergessen hat, Gott vergisst niemanden. Mhm. Auch die gestorben sind, wo wir nur trauern können als Menschen, denen Unrecht getan wurde. Und das ist, was dann die Psalmen aufgreifen, Psalm 9, Psalm 10. Diese positive, wir sehen oft Gericht, ja, wenn ich ins Gericht geladen werde, lieber nicht. Ja. Aber eigentlich ist das andere Thema auch da. Fürchtet Gott, weil er bringt sie wieder her. Dafür ist das Gericht.
Noch mehr Gründe, die wir hier finden. Ja, ich denke, dass diese Lebenshingabe, diese Haltung kommt auch sehr stark raus. Wir wollen jetzt aber auch noch zu dem zweiten Imperativ kommen aus Offenbarung 14, Vers 7, nämlich Gott die Ehre zu geben. Was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, wir geben jemandem die Ehre? So drückt man sich vielleicht gar nicht mehr aus heutzutage, aber was würden wir damit meinen?
Mir ist da beim Durchlesen direkt das Bild gekommen, was ich auf den Philippinen gesehen habe. Und da hast du die Tradition, dass wenn du ein Kind hast, was einer älteren Person begegnet, dass es automatisch quasi dessen Hand nimmt und zur Stirn führt, das als Zeichen der Ehrerbietung, als Respekt. Du bist quasi älter als ich, meinetwegen auch mehr Lebenserfahrung, wie auch immer. Und das war richtig süß. Selbst die kleinen Kinder, die haben noch nicht so groß jetzt drüber da philosophiert haben können, kamen dann zu mir. Ich hatte das im Kopf, in der Situation aber vergessen. Kleiner Vierjähriger nimmt die Hand und führt sie quasi zu seiner Stirn. Und ich so, oh, okay, spannend. Und das, was ich dort spannend fand, ist, dass zwischen den Generationen da eine Verbindung gekommen ist. Und ich habe es gerade bei den Älteren gesehen, Tanten oder auch Großeltern zu den Kindern, zu Neffen und Nichten. Das, klar, nicht jede Familie, das ist nicht das Allheilmittel für kaputte Familien, aber da, wo es funktioniert hat, stand hinter so einer Geste eine vertraute Beziehung, was in den Gesprächen vorher auch schon aufgeklungen ist. Also da ist mir das ganz haptisch vorgeführt worden.
Ich habe jetzt überlegt, wie wäre das in unserer Gesellschaft, ja? Spätestens ab 10, sage ich mal, hättest echt ein Problem, weil die wissen gar nicht, ziehen sie jetzt noch Kind und sollen das machen? Oder gehören sie nicht schon zu der Schicht, wo Kleinere das bei ihnen machen sollten? Und dort gibt es eine ganz klare Hierarchie. Und ich glaube, dass die aber heilend sein kann, wie du das sagst. Ja? Wenn wir klar wissen, wer wir sind als Mensch und klar wissen, wer Gott ist, dann heilt das ganz viel. Das Problem kommt immer dann, wenn ich versuche, so wie er zu sein oder ihn runterhole auf meine Stufe.
Ja?
Mhm.
Ja, jemandem die Ehre geben. Habt ihr noch Gedanken dazu? Sonst schauen wir uns mal an, wie das in der Bibel auch gebraucht wird. Ich habe da mal 3 Stellen aus dem Alten Testament. Vielleicht kann jeder davon eine lesen. Yvonne, wenn du mal aufschlägst, Josua 7, Vers 19. Carsten, 1. Samuel 6, Vers 5. Und Bojan, Jeremia 13, Verse 15 bis 17. Also der erste Text, Josua 7, Vers 19.
Da sagte Josua zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Verschweige nichts vor mir.
Mhm. 1. Samuel 6, Vers 5.
So macht nun Abbilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land zugrunde gerichtet haben, dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über euer Land.
Und Jeremia 13, Verse 15 bis 17.
Hört und nehmt zu Ohren, überhebt euch nicht, denn der Herr hat geredet. Gebt dem Herrn, euren Gott, Ehre, bevor er es finster macht und bevor eure Füße sich an Bergen der Dämmerung stoßen und ihr auf Licht wartet und er es in Finsternis verwandelt und zur Dunkelheit macht. Wenn ihr aber nicht hört, wird meine Seele im Verborgenen weinen, wegen eures Hochmuts. Und bitter weinen wird mein Auge und von Tränen fließen, weil die Herde des Herrn gefangen weggeführt wird.
Ja, was lernen wir noch aus diesen Versen hier? Die haben natürlich immer auch ein bisschen ihren Kontext. Vielleicht muss man auch noch mal einen Satz dazu sagen. Aber was nehmt ihr mit aus diesen Versen, wo es darum geht, Gott die Ehre zu geben? Und euch einen aussuchen und das kurz vielleicht erläutern.
Ja, wenn ich jetzt den Jeremia-Text nehme, merke ich gerade auch zusammengenommen mit den Klageliedern, in Jeremia ist es noch nicht so weit. Das kommt immer wieder durch, wo Jerusalem und das Südreich in Bedrängnis ist, kurz gefasst aufgrund dessen, weil sie nicht auf Gottes Wegen gehen und ihm letztlich damit verbieten, ihnen zu helfen. Und Gott sagt immer wieder, Nummer 1, ich werde euch jetzt nicht entführen in die Freiheit, ihr müsst da mir schon die Erlaubnis geben, aber macht es, wie hier im Text, und gebt Ehre anscheinend, ist da der Schlüssel, damit ich das für euch machen kann, um euch vor diesen Gefangenschaften zu bewahren, quasi bevor hier im wahrsten Sinne des Wortes im Text das Licht ausgeht. Also Ehre geben ist da anscheinend ein Weg, um Rettung zu erleben.
Also sich vor Gott irgendwie demütigen, umkehren. Ja.
Das kommt da auch so raus. Ja. Ich habe zuerst bei meinem Text da von Achan, habe ich mir gedacht, was soll das jetzt sein? Ja? Gib Gott die Ehre und bekenne, was du getan hast, übersetzt. Aber bei dir ist das so klar rausgekommen, beim Jeremia-Text, dass es mit Stolz zu tun hat. Mhm. Und das war es auch beim Achan. Und er hat ja genau gewusst, was Gott wollte. Und er hat ihn nicht gefürchtet, das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, ja, sondern hat gegen sein Gebot gehandelt. Und da sind wir wieder bei Gehorchen. Und da ist mir zuerst eben dann wieder die Verbindung zur Hingabe eingefallen. Da, wo wir sagen, gehorchen, hat es immer so einen negativen, so einen Zwang-Aspekt. Aber wenn wir sagen Hingabe, ist es eigentlich für die Bibel genau dasselbe. Ja? Wenn ich Gott gehorche, dann sage ich einfach, ja, du hast recht, bitte mach's in mir. Mhm. Und das alles steckt da drin. Aber dazu gehört dieser, bei dir war irgendwas vom Hochmut, gell? Legt ab euren Hochmut oder so. Das ist das, was es immer verhindert, dass ich jemand anderen die Ehre gebe, weil ich möchte ja Ehre für mich selber haben, wenn ich hochmütig bin.
Du hast ja auch vorher gesagt, das Problem ist, wenn wir Gott runterholen auf unsere Stufe. Und der Achan hat es eben genau gemacht. Ich meine, wie naiv ist es denn, einfach zu denken, dass Gott es nicht mitkriegt, ja, dass er einfach hier was nimmt. Und das Problem ist aber, durch die ganze Geschichte hindurch merken wir immer wieder, wir machen es ähnlich. Aus dem Landstrich Deutschlands, wo ich komme, da isst man Maultaschen, schwäbische Maultaschen. Mhm. Und die heißen ja auf gut Schwäbisch, heißt die Herrgottsbscheißerle. Warum? Weil man eben kein Fleisch essen durfte. Ja, und die Mönche haben es eben ganz geschickt dann eben in diesem Teig versteckt, damit Gott es nicht mitkriegt, dass sie halt doch Fleisch essen. Ja, das ist so der Hintergrund davon, von diesen Maultaschen. Und wie begrenzt ist das denn? Ja, als ob ein Gott durch eine 5 mm dicke Teigschicht nicht durchschauen könnte. Aber wir sind einfach immer wieder so, ja, dass wir einfach denken, Gott sei genauso begrenzt wie ein anderer Mensch. Mhm. Wir können ihm was vormachen, ja, und das ist das Gegenteil von ihm, die Ehre geben. Ja.
Ich glaube, das ist interessant, dass Gott jetzt nicht nur seinem Volk durch diese großartigen Taten zur Ehre und durch seine Schrift fordert, das auch durch seine Schöpfung. Interessanterweise, ich möchte noch einen Text dazu lesen aus Sprüche 25, Vers 2. Da steht, ich habe mich manchmal gefragt, wieso ist manche so kompliziert, wenn wir unser Gehirn untersuchen und so weiter. Ja? Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Ja, und das, egal welche Richtung der Naturwissenschaft man untersucht oder die Bibel auch. Warum gibt es so viele schwierige Stellen? Das ist ein Grund. Das ist Gottes Ehre, wie in der Natur auch. Wir kommen immer an unsere Grenzen, immer wieder. Ja? Okay. Aber die Ehre der Könige ist aber eine Sache zu erforschen. Das heißt, aus Gottes Seite bekommen wir auch ein bisschen Ehre ab, wenn wir das forschen, was er versteckt hat. Also schon so auch in der Naturwissenschaft. Interessant, Ellen White sagt, Forscher, die ehrlich forschen, sie kommen mit Gottes Geist in Verbindung. Ja? Weil sie staunen. Weil sie, und nicht nur, ach ja, Evolutionstheorie und das und jenes, ja, so schnell flapsige Sprüche. Nein, wir lernen da, und wahre Wissenschaftler waren oft religiös, ja, weil sie diesen Bezug hatten. Nur das lernt man heute leider nicht mehr, diese Demut.
Ja, wir sehen, was das alles umfasst, Gott die Ehre zu geben. Wolltest du noch dazu was ergänzen? Ja, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Was bedeutet das jetzt eigentlich ganz praktisch? Und so Verse in der Bibel, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Aber wie geht das jetzt konkret, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben, ohne dass es zu einer Phrase wird? Habt ihr vielleicht noch ein praktisches Beispiel, ganz kurz und knapp aus unserem Leben, was das auch bedeuten kann oder was es für euch bedeutet?
Mir hat das geholfen in nicht nur wichtigen Entscheidungen, aber in Entscheidungen generell. Und die wichtigen sind halt die, wo man wirklich lange drüber überlegt und sich wirklich viel den Kopf zerbricht, Gott mit reinzunehmen und tatsächlich ihm ganz offen zu begegnen und mich daran zu erinnern, dass er mich sowieso kennt. Und wie gesagt, wenn ich die Bibel durchlese, merke ich, wenn ich einer Person im Universum vertrauen kann, dann ihm, weil er es gut mit mir meint. Und mir hat es geholfen, ob das jetzt Bewerbung ist, wo soll ich im Dienst anfangen, bis hin zu Investitionen oder auch kleinere Sachen wie sieht's aus, wofür soll ich mein Geld ausgeben? So. Da hat es mir geholfen, mal wirklich zu sagen, okay Gott, jetzt gehe ich mal alle Karten auf den Tisch, du siehst sie. Ich habe meine Präferenz, das ist okay so, aber ich erlaube dir, mir noch andere Wege zu zeigen. Mhm. Ich persönlich tue mich da sehr schwer, weil wenn ich von etwas begeistert bin, ich da auch gerne durchgehen möchte. Aber ich habe schon den Segen davon erfahren, wenn ich dann Gott doch mal, bevor ich dann den Startschuss gebe, die Chance gebe, mal über den Plan drüber zu schauen.
Mhm. Ja.
Ein Bereich, der mir jetzt einfällt, weil wir gerade Sabbatschule haben, das ist ja was tief Biblisches, wo wir forschen, Theologisches, ja. Auch für uns im theologischen Bereich, wir sind hier auch ein theologisches Seminar. Ich glaube, dass, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um, ja? Zittern wir vor dem Wort Gottes sogar, wie einmal in der Bibel gesagt wird, oder gehen wir lapidar um und so, ach, da haben sich die getäuscht. Ja. Das sehen wir jetzt bei aktuellen Themen, die jetzt aktuell sind, ja, ob das Sexualität und so weiter, wie manche locker mit den Texten umgehen, ja, die gewisse Argumentation. Das ist keine Ehre vom Wort Gottes. Mhm. Ja, also da können wir das im theologischen Bereich erleben. Wir sollen zittern vor dem Wort, ernst nehmen, nicht spielen damit, als wäre Gott so ein Spielzeug und der hat sich überall geirrt und wir wissen jetzt, wie es ist. Mhm. Wir wissen es besser, als was die Bibel sagt.
Mhm. In der Lektion war noch der Bereich der Gesundheit angegeben, ja, mit den Texten aus 1. Korinther. Das ist auch eine Möglichkeit, wie wir Gott die Ehre geben können, dass wir auf unseren Körper achten, auf unsere. Und jetzt möchte ich nicht einmal nur die physische Gesundheit nehmen, sondern wirklich auch die mentale, dass ich auch schaue, was kommt da rein, womit füttere ich mich. Und das spiegelt sich in so vielen Dingen wieder. Ich habe den Eindruck, wir können Gott gar nicht wirklich die Ehre geben, wenn wir uns mit viel Sünde beschäftigen, denn dann wird unser Bild von Gott so sündhaft. Und wir haben nicht mehr das richtige Verständnis oder das richtige Empfinden von der Heiligkeit Gottes. Ich nehme nur das Beispiel Musik. Ja? Also wenn ich den ganzen Tag Musik aus dem Radio höre, dann werde ich nicht mehr empfinden können, was mich in Gottes Nähe bringt und was nicht. Weil ich versuche das ja im Alltag zu verbinden. Ich höre mir die ganze Zeit diese Musik an und glaube, ich bin in der Gegenwart Gottes. Dann wird das für mich, ich werde es nicht mehr unterscheiden können. Und das ist in vielen, es ist mit Filmen so, wenn ich den ganzen Tag im Fernseher laufen habe und all das sehe, was da abgeht, das wird für mich normal.
Mhm. Mhm. Also auch viel so im Lebensstilbereich hat das viele praktische Anwendungen.
Mhm. Ja. Und das ist mir noch wichtig, da steht am Freitagabschnitt eine Frage, wo steht, wie können wir Legalismus vermeiden, wenn wir die biblischen Konzepte von Heiligkeit, Sünde überwinden und Sieg besprechen. Ich möchte es nochmal ansprechen, was du vorhin gesagt hast, diese Hingabe. Ja? Es nützt nichts, wenn ich es im Sinne des Formalismus äußerlich tue, das Fleisch verpack. Das nützt nichts. Mhm. Und das glauben wir aber, ja, wir lachen alle, dass Gott nicht durch 5 mm Teig schauen kann. Aber wieso glauben wir, dass Gott mein Heuchlertum nicht erkennt? Wenn ich am Sabbat in die Gemeinde gehe, schön angezogen und über Gott rede und vielleicht noch viel weiß aus meiner Jugendzeit, keine Ahnung, aber jeden Tag zittere ich nicht vor dem Wort Gottes, so wie du das genannt hast, ja, und es ist nicht meine tägliche Speise. Glauben wir, dass Gott das nicht merkt? Mhm. Und eben, das will ja Gott gar nicht, dieses Äußere, ja, sondern er will unser Herz.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, dass Gott unser Herz möchte, dass es ihm darum auch geht, bei diesem, dass wir ihn fürchten und ihm die Ehre geben. Letztlich ist das auch zu unserem Besten. Und es würde uns auch interessieren, wenn ihr als Zuhörer, Zuschauer da Gedanken dazu habt, was es bedeutet, Gott die Ehre zu geben, vielleicht noch praktische Anwendungen, dann könnt ihr das gerne auch in den Kommentaren hineinschreiben. Ich danke euch für dieses wertvolle Gespräch und ja, die Yvonne möchte noch mit uns beten.
Unser treuer Gott, danke, dass du nicht an äußerem Gehorsam oder an so einem Verhalten, wo wir uns einfach vor dir ducken und fürchten, interessiert bist, sondern du möchtest unser Herz. Du möchtest durch die Furcht, die uns deine Heiligkeit manchmal einflößt, zu uns kommen, damit du uns aufheben kannst, aufrichten kannst, damit du uns zusprechen kannst, fürchte dich nicht. Du möchtest uns aufmerksam machen auf dich. Großer Gott, unser treuer Heiland, das ist die Botschaft, die wir verkünden sollen. Und ich bitte dich, dass du sie uns allen tief ins Herz schreibst, damit es einfach aus unserem Mund ganz natürlich rauskommt und wir es nicht nur mit dem Mund verkünden, sondern auch durch unser Leben. Hilf uns, dass wir anderen durch unser Beispiel zeigen können, dass wir dir die Ehre geben wollen, dass wir dich fürchten, Herr, damit du groß wirst in unserem Leben. Und ich danke dir dafür. Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.